Das Haus Gottes habe ich der Predigt die Überschrift gegeben. Es geht um den Tempelbau vom König Salomo. Das haben wir schon gehört in der Einleitung vom Rudi. Und wie ihr seht, ist hier aber auf diesem Bild nicht ein Tempel abgebildet oder auch nicht irgendwie so ein Versuch von einem Nachbau oder so vom Tempel, sondern es ist eine Kirche abgebildet. Und das Haus Gottes ist eben viel weiter, ist viel grösser. Die Idee vom Haus Gottes, die gibt es bis heute ein Stück weit mit Kirchengebäuden. Wir haben das letzte Mal, letzten Sonntag von Peter Glor gehört, der David hat eigentlich den Tempel wollen bauen, aber er hätte nicht dürfen. Unter anderem wegen der Blutschuld, die er auf sich geladen hat, mit der Bathseba und mit dem Uriah, die er hat umbringen, die Geschichte, die wir letzten Sonntag haben gehört. Also hat der David gesagt, gut, dann machen wir halt Plan B. Salomo, du wirst mein Nachfolger und du sollst jetzt also den Tempel bauen. Der David hat schon Baupläne gemacht. Wir lesen in 1. Chronik 28 bis 29. Er hat Baupläne, detaillierte Entwürfe von allem Möglichen gemacht. Von den Ornamenten und von den Grössen, von den verschiedenen Gebäuden und Vorhallen und Säulen und weiss nicht was. Alles, das hat alles der David schon gemacht. Er hat am Salomo Baupläne zur Verfügung gestellt. Wir haben schon gehört vom Rudi, was er alles zusammengetragen hat. Gell? Da unten so ein Lager, auch Holz und so, das hätte nachher der Salomo noch besorgen müssen. Das hätte ein bisschen neuer oder frischer müssen sein wahrscheinlich. Aber sonst, er hat am Salomo alles schon zur Verfügung gegeben. Das David hat auch schon einen Bauplatz gekauft, wo man den Tempel hätte anstellen können. Er hat ihn sogar geschenkt bekommen, aber er hat sich gesagt, nein, ich will nicht an einem geschenkten Ort Gott opfern, sondern das will ich kaufen, das will ich ganz wirklich so richtig für mich kaufen und dann Gott zur Verfügung stellen. Also das hat der David alles schon vorbereitet gehabt. Und dann, wo der Salomo, oder wo er alt ist worden und gemerkt hat, so jetzt geht es ins Ende mit mir, wo er den Salomo als seinen Nachfolger eingesetzt hat, hat er dem Salomo gesagt, Salomo, du musst Gott einen Tempel bauen. Du musst Gott einen Tempel bauen. Und ungefähr so hat das nachher ausgesehen, was der Salomo hier angestellt hat. Rudi hat vorher so die Dimensionen von diesem Tempel einigermaßen beschrieben. Wir lesen in 2. Chronik 3 und 4 dann detailliert, wie das vor sich gegangen ist, wie man eins nach dem anderen gebaut hat für den Tempel. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, es ist das Vorbild von diesem Tempel ist eindeutig die Stiftshütte. Also das Zelt von der Begegnung, wo der Mose hat sollen bauen. Und zwar war der Aufbau wie gleich gewesen. Also ihr seht hier 1, 2, 3, die Zahlen hier hinten, das war das Allerheiligste gewesen. Eben vielleicht etwa 10 auf 10 Meter, man weiß nicht ganz genau, wie lang oder so das so eine Ellen war. Irgendwie so ungefähr in dieser Dimension. Hier innen im Allerheiligsten, das hat es in der Stiftshütte auch gegeben. Und dort innen ist einmal im Jahr der hohe Priester reingegangen. Also der Zugang zu Gott, zum Thron Gottes, der da innen war, mit der Bundeslade, mit den Cherubim, die mit den Flügeln drüber gewacht haben. Der Zugang zu Gott war strengstens limitiert. Einmal im Jahr ein hoher Priester. Und auch der, wenn der reingegangen ist dort, dann hat er eine Räucherpfanne mit Weihrauch vor sich hergeschwungen und vor sich hergetragen. Und das ist alles einfach, er ist in den Nebel reingegangen dort. Also er hat Gott nicht direkt begegnen, sondern er ist in den Nebel reingegangen. Es hat zuerst alles zugeräuchert sein, bevor er den Ort betreten durfte, weil dort Gott gewohnt hat. Dann haben wir hier 4, 5, 6, 7 mehr oder weniger. Das ist nachher so quasi alles, was vor dem Vorhang war, was das Allerheiligste abgetrennt hat. Dort sind die Priester regelmässig reingegangen. Da hat es so einen Leuchter gehabt, da hat es einen Räucheropferaltar gehabt, wo man jeden Tag Opfer dargebracht hat. Der Zacharias, wenn ihr euch erinnert, vielleicht im Rahmen der Weihnachtsgeschichte, wo er reingegangen ist. Also er ist ausgelost worden, damit er eben das Räucheropfer im Tempel dürfen darbringen und ist rausgekommen, stumm, weil er die Begegnung hatte und ihm gesagt worden ist, du wirst Vater werden vom Johannes der Täufer. Also dort ist man jeden Tag reingegangen, hier im vorderen Bereich vom Tempel. Der war noch grösser als der Allerheiligste. Aber auch das eigentlich eine Platzverschwendung, könnte man sagen. Gell? Also ich meine, eben 10 auf 10 Meter, 15 Meter hoch, da hinten das Allerheiligste, einmal im Jahr betritt es einen. hätte man auch für anders können brauchen, den Platz. Und auch da vorne ein grosser Saal eigentlich und auch dort nur wenig Verkehr, auch wenn täglich jemand dort drinnen war. Dann haben wir hier so Säulen, die wahrscheinlich sogar noch das Vordach hier ein bisschen abgestützt haben. Das war so ein Vorbau und der hat nicht einfach so können stehen. Darum haben die Säulen wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen gestützt. Dann haben wir hier vorne den Opferaltar, das kupferne Meer, um all die Sachen zu waschen, die man wieder waschen musste, die ganzen Kleider und so weiter. Alles, was der Tempelbereich oder der innere Vorhof nicht hat dürfen verloren, das hat man dort wieder waschen mit dem kupferne Meer. Es hat hier auch noch so 10 fahrbare Wasserkessel gehabt, auch aus Bronze hergestellt, die man auch gebraucht hat, für solche Sachen zu putzen. Ihr seht hier oben die Dimension vom Tempel so ungefähr, oder? Also das Heiligtum. Und zwar ist das nur hier der innere Vorhof. Es hätte dann noch einen äußeren Vorhof gegeben, wo dann auch die Frauen annehmen dürfen und irgendwo sogar noch die Ausländer. Und der innere Vorhof allein ist etwa so gross wie so ein Standard-Fußballfeld. Also einfach, dass ihr euch so ein bisschen die Vorstellung habt. Das heisst, der Tempel, oder? Der hat einen grossen Teil von dem ausgefüllt, ist also so ein bisschen die andere Hälfte übergekommen schon. Ist ein Rechtsgebäude gewesen. Also ist so, ja, es hat zu den grössten Gebäuden der damaligen Zeit eigentlich gehört, kann man sagen. Es ist so das gewesen, was man hat können bauen. Jetzt im Moment ist es ein bisschen still geworden, aber so Ende 90er Jahre, Anfang 0er Jahre hat man ja immer, hat jedes Land so probiert, sein höheres Gebäude zu bauen. Da ist es in die Höhe gegangen, oder? Und die haben wieder den Turm, der wieder 5 Meter höher ist und so. Im Moment, Basel macht das ja mit der Rost, die bauen da auch ihre Türme und so. Damals in die Höhe hätte man wahrscheinlich nicht viel höher können bauen, als der Tempel höher war, die 30 Ellen, 15 Meter oder so. Aber in die Breite und so, da ist das einfach so eines der grössten Gebäude, die es damals gegeben hat. Also der Salomo hat den Tempel gebaut. Und der Salomo betont dann in seinem Gebet, das er betet, in 2. Chronik 6, wo der Tempel nachher eingeweiht ist, wo er fertiggestellt ist und wo er ihn einweihen kann, dort betet er und sagt: Gott, weisst, mein Vater David hätte dir ein Haus bauen. Und als er dir das gesagt hat, dass er dir ein Haus bauen will, hast du das eine grossartige Idee gefunden. Also, du hast das super gefunden, dass der David an dich denkt, weißt, und dir ein Haus aus Zedernholz bauen will. Das war so die Idee von David. Oder ich wohne hier in einem schönen, täfelten Haus mit Zedernholz ausgekleidet und so. Und Gott, du wohnst so in einem armseligen Zelt. Das geht doch nicht. Das ist irgendwie, das stimmt. Das passt nicht so ganz zusammen. Komm, ich baue dir doch auch so ein Haus. Und Salomo stellt das in seinem Gebet so dar, als hätte Gott das eben die beste Idee gefunden, die je hat können, irgendwie jemandem in den Sinn kommen, dass der David das gehabt hat. Aber der Tempel war letztlich ein Kompromiss gewesen. Und zwar in vielerlei Hinsicht ein Kompromiss. Wir werden das jetzt noch ein bisschen anschauen. Wir haben das noch bei der Stiftshütte, also bei dem Zelt von der Begegnung, wo Gott gebaut hat. Das war Gottes Idee gewesen. Er hat Mose gesagt: Mose, schau, ich will unter das Volk wohnen. Ich will hier in dem Lager, das dir umherzieht, da will ich wohnen. Und dann hat Gott am Mose auf dem Berg Sinai das ganze Heiligtum zeigt. Also er hat ihm dort so ein Vorbild gezeigt und der Mose hat auch fleissig mitgeschrieben, wahrscheinlich irgendwie so, oder vielleicht auch der Joshua, und dann haben sie da aufgeschrieben, wie das genau muss aussehen und aus was für Material das soll bestehen. Und dann lesen wir, wie der Mose das alles von Gott gesagt überkommt, wie das soll aussehen. Und dann wird ja gerade in den nächsten Kapiteln, nochmal 6 oder so Kapitel lang, wird nachher erzählt, wie es nachher auch ist gemacht wurde. Also dort ist die Idee aber ganz klar von Gott ausgegangen und der Mose hat das nachher nach dem Bauplan von Gott gebaut. Jetzt hier haben wir gelesen, gell, die Bauplan, die stammen von David. Der Salomo hat dann nach diesem Bauplan mehr oder weniger gebaut, mit diesem Material. Klar, auch noch ein bisschen mit eigenen Sachen, die er dann noch dazu getan hat. Aber die Idee war am David seine Idee gewesen. Und wo der David die Idee hat, dass er Gott so ein Haus bauen will, sagt er dem Prophet Nathan: Du Nathan, weißt du was, ich will so ein Haus bauen für Gott. Und der Nathan sagt: Ja, ist gut, also du hast dir das vorgenommen, dann mach das. Und in der Nacht passiert etwas. Und zwar erscheint Gott am Nathan. Und Gott sagt am Nathan: So spricht der Herr. Also das mit dieser Botschaft soll der Nathan zum David gehen: Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne. Ich habe nicht in einem Haus gewohnt seit dem Tag, an dem ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf den heutigen Tag. Ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. In all der Zeit, die ich mit allen Israeliten umhergezogen bin, habe ich da zu einem einzigen der Stämme Israels, dem ich geboten hatte, mein Volk Israel zu weiden, gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedernholz gebaut? 2. Samuel 7, Vers 5 bis 7. Gott stellt die Frage oder die Idee von David da mal in Frage. Also der David, du hast den Plan, schön und gut, aber das ist deine Idee. Also ich habe das eigentlich nicht verlangt. Der Tempel ist ein Kompromiss, weil Gott wohnt in einem Zelt und ihm ist es eigentlich wohl in so einem Zelt. Er will mitten unter seinem Volk wohnen. Er will nahbar sein. Er redet zwar in Deuteronomium, also im 5. Buch Mose, Kapitel 12, redet er davon, dass er einen bestimmten Ort wird auswählen und dort wird ein Haus stehen und dort wird man ihn anbeten können, an diesem bestimmten Ort. Aber auch dort ist so die Intention eigentlich mehr, wenn wir das nicht machen, wenn es nicht so einen zentralen Ort gibt, wo Gott angebetet wird, dann wird es passieren so, dass ihr auf allen Höhen und überall werdet ihr die anderen Götter opfern und die anderen Götter anbeten. Und darum ist es besser, wir machen so einen zentralen Ort, wo ihr könnt Gott anbeten. Und der Ort, wo nachher schlussendlich ausgewählt wird, in 2. Chronik 3, Vers 1, heisst es, das ist der Hügel Moria oder der Berg Moria, wo der Tempel drauf gebaut wird. Und die jetzt im Bibelleseprojekt unterwegs sind, müssen jetzt ganz, ganz, ganz weit zurück. Auf diesem Berg hätte Abraham den Isaac sollen opfern. Auf dem Berg Moria. Also es ist ein geschichtsträchtiger Ort gewesen. Es ist eben auch der Ort gewesen, wo der David das Volk hat zählen und irgendwie gefunden hat, so, jetzt wollte ich mal schauen, wie gross und mächtig das ich bin. Und ihm Gott nachher gesagt hat, das ist eine überhebliche Tat gewesen, die du hier gemacht hast. Wähl dir eine von diesen drei Strophen aus. Und er wählt dann Pest. Und dann kommt der Todesengel jetzt auch nach Jerusalem, nachdem schon ganz viele Leute im Land gestorben sind. Und Gott reut es dann irgendwie, dass er auch in Jerusalem noch drankommt. Und der Todesengel bleibt auf dieser Tenne stehen, vom Araunas heisst der Mann, und der David sagt dann eben da, jetzt, ich kaufe dir das alles ab und so, weil das eben genau da passiert ist. Und das war offensichtlich genau der Ort gewesen, wo der Abraham schon den Isaac geopfert hat. Jesus ist nicht ganz auf dem Hügel gestorben, ist nicht im Tempelbezirk gekreuzigt worden, aber auch nicht so weit weg davon. Noch ein anderer Sohn, der dann ist gestorben und geopfert worden ist von seinem Vater. Wir merken, die Idee, dass Israel nur einen Ort haben soll, wo Gott soll angebetet werden soll, und dass der Ort in Jerusalem ist, das wird schon bei der nächsten Generation nach dem Salomo hinfällig. Also dann fällt ja der eine Teil vom Reich fällt weg und die bauen ihre eigenen Heiligtümer mit goldigen Kälbern drin, aber auch dort ist die Idee, das ist Yahweh, also das ist der gleiche Gott, den wir hier anbeten in diesen Heiligtümern. Der Salomo probiert daran zu arbeiten, er nimmt alle ältesten und alle wichtigen führenden Männer nimmt er nach Jerusalem, wo er die Bundeslade als Zeichen dafür in den Tempel hineinstellt, dass eben das der Ort ist, wo Gott jetzt erwählt hat. Wir merken, es ist ein Kompromiss, der hier gemacht wird. Gott lässt zu, dass ihm ein Haus gebaut wird, obwohl er eigentlich der ist, der gerne zeltet. In 2. Samuel 7, dort wird dem David noch etwas weiteres gesagt. Und der Herr wird dir verkünden, Vers 11 bis 14, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Also nicht du, David, baust mir ein Haus, sondern ich baue dir ein Haus. Wenn sich deine Tage vollenden und du dich zu deinen Vorfahren legst, werde ich nach dir deinen Nachkommen, der von dir abstammt, auftreten lassen. Und ich werde sein Königtum befestigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen, und für alle Zeiten werde ich den Thron seines Königtums feststehen lassen. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und so in gewisser Weise hat Gott genau das gemacht. Er hat am David ein Haus gebaut. Der David war der erste König in Israel, oder überhaupt eigentlich könnte man sagen, der erste, der einen Sohn als Nachfolger hatte. Also es ist eine Dynastie aus dem David geworden. Beim Saul ist das abgebrochen, dann ist der David der König geworden. Beim Eli sind die Söhne nicht in Ordnung gewesen. Der Samuel ist an die Stelle dieser Söhne gekommen. Samuel, seine Söhne, sind auch nicht integer gewesen. Und dann hat das Volk gesagt, gut, wir wollen einen König. Dann ist der Saul gekommen. Nachher auch beim Gideon, beim Abimelech und so. Also es gibt so ganz viele Anläufe, wo es schon probiert worden ist, so eine Dynastie aufzubauen. Und der David ist der Erste, der jetzt eine Dynastie überkommt. Aus dem David gibt es eine lange Dynastie. Der Salomo ist der erste von vielen Söhnen Davids, der dann auf dem Thron sitzt in Jerusalem als König. Etwa 300 Jahre ist es dann noch gegangen nach dem Salomo, 350 fast, bis nachher die Linie abgebrochen ist. Und Gott hat ja da eigentlich gesagt, ich werde dir ein Haus, das für alle Zeit wird bauen. Und das Haus, darum ist das mit dem Salomo halt, also es ist etwas Besonderes gewesen, dass der David so ein Haus hat bekommen, so eine Dynastie hat bekommen. Und gleich merken wir irgendwie so mit dem Salomo, mit all seinen Nachfolgern, seinen Kindern und Grosskindern und so, sind Gottes Pläne noch nicht ganz erfüllt worden. Es hat noch einen weiteren Nachkommen gebraucht. Es hat noch einen gebraucht, der wirklich der Sohn war und Gott der Vater. Und wir werden dann ein bisschen später nochmal darauf zurückkommen. Es war also ein Kompromiss, dieser Tempel. Er durfte gebaut werden, aber eigentlich sollte es umgekehrt sein. Der Name David sollte mit Israel verbunden sein, sollte mit dem Messias in gewisser Weise verbunden sein. Der Davidstern ist noch heute eines der wichtigsten Symbole vom Judentum, weil eben der David so eine grosse Bedeutung hat. Der Tempel, den Salomo gebaut hat, war aber noch aus einem weiteren Grund eigentlich ein Kompromiss gewesen. Und das ist jetzt dann eher beim Salomo zu finden. Ihr habt hier oben Dimensionen von dem Gebäude vom Tempel. 60 Ellen Länge, 20 Ellen Breite und 30 Ellen Höhe und 7 Jahre lang hat man daran gebaut. Im unteren Bereich hat er den Salomo, der seinen eigenen Tempel baut. Und da ist jetzt einfach das Libanon-Zederhaus ist hier beschrieben, das Libanon-Waldhaus ist hier beschrieben. Einfach das war das grösste Gebäude von seinem Palast-Ding. Und das ist 100 Meter Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Also, ich habe gesagt, 30 Ellen scheint irgendwie so die Maximalhöhe zu sein, sonst wäre es wahrscheinlich auch noch höher gewesen. Aber also das grösste Haus im Palast von Salomo war noch viel grösser, war fast doppelt so gross gewesen. Also, volumenmässig fast viermal so gross wie der Tempel, oder? Also auch hier merken wir irgendwie, es ist zwar ein grosses Gebäude gewesen, es ist zwar ein schöner Tempel gewesen, den Gott hier gebaut hat, aber es ist irgendwie doch dann der Tempel so gegenüber dem Schloss, das Salomo hatte, ist irgendwie dann doch auch nur so eine Ruine gewesen, eine Art. Also einfach so, ja, wenn wir die Dimensionen miteinander vergleichen. Der Tempel, ein Kompromiss. Gott lässt sich ein Haus bauen und es wird aber beim Salomo nie so ganz klar, ja, ist das jetzt etwas, was du für Gott machst tatsächlich? Oder ist es nicht einfach, um deinen eigenen Raum ein bisschen mehren, weil dein Palast ist ja noch grösser, gell? Und so. Und doch, wir merken es dann nachher, der Salomo, ist sich dessen auch bewusst gewesen, dass im Prinzip für Gott gar kein Haus würde länger, egal wie gross. Egal, wenn es noch so doppelt so gross wäre wie sein eigener Palast, es würde nicht länger. Als er nämlich betet in 2. Chronik 6, Vers 18 und dann ganz am Schluss, Vers 40 und 42 von diesem Gebet, dort betet er folgendermaßen: Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Also er stellt die Frage überhaupt in den Raum. Wird Gott denn wirklich bei uns wohnen? Ist das ein angemessener Ort, dass Gott überhaupt auf die Erde kommt? Und dann sagt er, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Also er ist an dieser Stelle sehr demütig und weiss, das, was ich hier können verrichten für Gott, das langt eigentlich nie an. Und dann betet er, so lass nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun mache dich auf, Herr Gott, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Lass deine Priester, Herr Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen des Guten. Du, Herr Gott, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Gedenk an die Gnaden, die du deinem Knecht David verheißen hast. Also auch hier eben irgendwie ein Kompromiss. Das Gebäude, das der Salomo gebaut hat. Er weiss, es reicht eigentlich nicht. Es ist ein unangemessener Ort, wo Gott kann wohnen kann, wenn ich so einen Tempel baue. Auch wenn der riesige Dimensionen hat. Es reicht eigentlich nicht. Alle Himmel können Gott nicht fassen. Wie soll es denn so ein Haus machen? Wie soll so ein Raum 10 auf 10 Meter ein angemessener Ort sein, dass Gott sich dort hin kann zurückziehen? In all dem innen merken wir, Gott lässt sich trotzdem auf diesen Kompromiss ein. Auch wenn es nur ein Kompromiss ist, aber er sieht das Herz von David, er sieht die Intention von David und er sagt, jawohl, ich will mit dem David und mit dem Salomo, mit dem Tempel, der hier gebaut wird, will ich einen Weg gehen. Obwohl es nicht unbedingt das Richtige ist, obwohl es vielleicht nicht die absolut beste Idee ist und wir kommen jetzt dann gerade darauf, was Gott noch alles im Sinn hatte, wie er Häuser bauen auf dieser Erde. Auch wenn es nicht das Beste ist, ich lasse mich dort drauf ein, sagt Gott, und ich mache es, weil ich kenne das Herz von David und auch der Salomo hier, eben die Demut, die er an den Tag legt, wo er das Haus baut. Und Gott lässt sich darauf ein. Und manchmal haben wir vielleicht auch verrückte Ideen, manchmal stimmt vielleicht auch nur unser Herz und die Ideen sind vielleicht gar nicht so gescheit. Aber auch dann, Gott lässt sich manchmal auf so Sachen ein mit uns und geht mit uns einen Weg und zeigt uns dann irgendwann vielleicht noch etwas viel Besseres. Etwas, wo wir gar nicht im Blick hatten. Etwas, eine Idee, die uns gar nie selber hat kommen können. Manchmal arbeitet Gott mit unseren unwürdigen und vielleicht auch leicht verdrehten Ideen und macht daraus etwas Gutes. Und so war es bei diesem Tempel eben auch gewesen. Weil Gottes Antwort auf das Gebet vom Salomo ist denn, und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Also Gott nimmt Wohnung in diesem Haus inne, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil des Herrn Herrlichkeit das Haus des Herrn erfüllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Das ist die Reaktion von Gott, der sagt, hey, ich brauche jetzt das Haus und ich nehme jetzt hier innen Wohnung und ich wohne jetzt hier innen unter dem Volk. Aber die Geschichte vom Tempel ist hier noch nicht fertig. Der Tempel kann nämlich nicht schützen. Die in Jerusalem meinen zwar lang, wo das Nordreich Israel schon lange deportiert war, wo die Assyrer meinen, sie haben den Tempel. Wir haben ja noch den Tempel, gell? Wir haben einen grossen Vorteil. Wir haben den Ort, wo David ausgesucht hat, den Ort, wo Gott wirklich gesagt hat, ich komme hier in meiner Herrlichkeit und wohne dort drin. Der wird uns Schutz geben. Aber sie merken, nein. Es reicht nicht. Die Babylonier kommen und oben ist ein Relief von den Babylonier gemalt haben, wo sie Lachisch einnehmen, eine andere israelitische oder judäische Stadt. So ist es dann später auch in Jerusalem gegangen. Da haben wir leider keine Darstellung davon. Aber sie zerstören sogar den Tempel. Sie nehmen alle Geräte mit, alles, was noch übrig ist an wertvollen Sachen. Ich glaube, sie haben sogar die Wände, also das Gold von der Wand abgerissen, den Verputz quasi, und haben auch mitgenommen. Und alles ist weg abtransportiert worden. Der Tempel war kaputt gewesen. Und nachher, nach der Exilszeit, wo die Juden wieder zurück sind, haben sie einen kleineren Tempel aufgebaut. Der war nicht mehr so schön wie der vom Salomo. Er ist zwar dann später, zur Zeit von Jesus, ist er noch viel grösser gewesen als der vom Salomo. Also der Herodes, der den nachher ausbessert hat, kurz bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Dort ist nochmal so ein richtig grosser Tempel gebaut worden. Aber die Herrlichkeit von Gott hat nie mehr Wohnsitz genommen in diesem neuen Tempel. Weder unter dem Zerubabel noch unter dem Herodes. Die Herrlichkeit von Gott war nicht mehr auf diesem Tempel gewesen. Ein grosser Unterschied zum Salomo. Aber Gott hat ja noch das Versprechen vom Haus Davids gehabt. Ich will dir, David, ein Haus bauen. Und er hat einen neuen Tempel. Eigentlich könnte man sagen, einen alten Tempel wieder bauen wollen. Weil die ursprüngliche Idee von Gott war ja, ich setze Menschen auf die Erde, ich setze mein Bild auf die Erde und die Menschen sollen der Ort sein, wo Gott angebetet wird auf dieser Erde. Und jetzt ist Gott wieder zu dieser Idee zurückgekommen. Über Jesus, wo er auftreten ist, dort lesen wir, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Lebte unter uns, wenn man das wörtlich würde übersetzen, er schlug sein Zelt auf unter uns. Also eben, Gott, der gern zeltet. Gott, Jesus, der das Zelt aufgestellt hat, nochmal, oder eben da sein Zelt unter uns aufgeschlagen hat. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also Sohn, Vater, das war doch auch in dieser Verheißung, die David hat bekommen wegen dem Haus bauen. Die Herrlichkeit, wo jetzt in Jesus trotzdem noch in den zweiten Tempel hineinkommt, Jesus, der den Tempel besucht hat, wo dort schon als Zwölfjähriger mit den Pharisäern diskutiert hat. Und jetzt wird Jesus auf den Tempel angesprochen. Im nächsten Kapitel im Johannesevangelium wird die Frage schon aufgeworfen. Jesus gab ihnen zur Antwort, lesen wir in Johannes 2, Vers 19 bis 22. Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie? Entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut, so lange hat der Herodes dort dran gearbeitet. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Karfreitag bedeutet, der Zugang zu Gott ist frei. Jesus war der Tempel, der neue Tempel. Und wo er gestorben ist am Kreuz, ist der Vorhang zum Allerheiligsten verrissen. Nicht nur der Hohepriester hätte jetzt dort rein können, hinter diesem Vorhang, einmal im Jahr, sondern jeder hat Zugang zu Gott gehabt. Es war ein Symbol, dass jetzt der Zugang offen ist. Und seit Ostern besteht jetzt der Tempel aus Fleisch und Blut. Und zwar noch viel in einer umfassenderen Art und Weise, als dass einfach Jesus der Tempel wäre. In Epheser 2, Vers 20 bis 22 schreibt der Paulus, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, ihr Epheser, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also die ganze Gemeinde wird als Tempel beschrieben. Aber nicht ein Gebäude, also nicht eine Kirche oder irgendein Tempel, sondern die Menschen selber sind so ein Tempel. Und jeder Einzelne wird eingefügt in den Bau zur Ehre von Gott. Und der Paulus sagt aber auch, jeder einzelne Körper von euch ist so ein Tempel. In 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er am Kreuz, könnte man noch einfügen, dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also wir selber werden jetzt auch als Tempel vom Heiligen Geist, als Tempel von Gott beschrieben. Und das ist auf der einen Seite ein riesiges Privileg, gell? Man stellt sich vor, wir müssten jetzt in Corona-Zeiten auf Jerusalem pilgern, damit wir Gott dem Tempel begegnen können. Man stellt sich das vor, Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen müssten dort hingehen, damit sie Gott begegnen können. Und du darfst nicht einmal über die eigene Grenze reisen. In Frankreich nicht einmal mehr als 10 Kilometer von deinem Wohnort weg. Wir haben ein riesen Privileg. Der Heilige Geist wird in jedem von uns wohnen. Und er tut das, wenn wir ihn einladen dazu. Wir können Gott begegnen dort, wo wir sind. Und es ist sogar so, wenn wir anderen Menschen begegnen und der Heilige Geist wohnt in uns, dann begegnen sie auch am Heiligen Geist und Gott, weil er ja in uns lebt. Also Gott hat ganz, ganz viele Tempel auf dieser Erde, wo er in Funktion hat jetzt. weil sein Heiliger Geist in uns wohnen kann. Und wir haben noch ein riesiges Privileg, wir müssen keine Opfer mehr darbringen, weil Jesus sich selber als das einzige und abschließende Opfer dargebracht hat. Wir sind frei und dürfen direkt zu Gott kommen. Wir müssen auch nicht zu der hohen priesterlichen Familie gehören oder so, sondern es reicht, wenn wir uns auf ihn berufen. Aber das riesige Privileg, das bedeutet auch, wir sind eingefügt in so einen Bau unten. Da oben sind die Steine, jeder einzeln individuell, und da unten ist jeder von diesen individuellen Steinen irgendwie so, so zweckgehauen, dass er in die Mauern hineinpasst. Und so, so geht es uns, wenn wir eben zu diesem Tempel von Gott gehören. Wir sind auch in eine Gemeinde eingefügt, wir sind in den Bau von Gott eingefügt und wir haben dort nicht einfach freie Hand, sage ich mal. Wir gehören nicht mehr uns selber, sondern wir gehören jetzt Gott. Der Heilige Geist regiert in uns. Wir sind eingefügt in den Tempel und erfüllen eine Aufgabe. Und es geht nicht um uns, um das, was wir wollen, sondern es geht um das, was Gott will. Alles, was wir sagen, was wir denken und was wir tun, das soll die Heiligkeit und die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit von Gott widerspiegeln. Nicht nur am Sonntag, sondern auch vom Montag bis Samstag. Wir haben eine Berufung. Wir sind gerufen als würdige Tempel, sage ich mal, in dieser Welt zu leben. Jeder von uns. Wir sollen Gott Ehre machen mit unserem Leben. Das ist unsere Berufung, die mit diesem Privileg einhergeht. Amen.